Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Also, richtiges Denken, die Grundlage richtigen Lebens. Ich ergänze es vor allem für uns Christen mit Gott. So, was ist Denken an sich? Wenn man sagt, der Gedanke, Denken. Denken ist letztendlich nichts anderes. Also, Entschuldigung, so rum. Was ist Denken, ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, wäre das unerneuerte Denken und das erneuerte Denken. Da haben wir die Wahl. Der Zusammenhang von Denken und Herz, da ist nämlich ein wichtiger Zusammenhang, und die Grundlagen des erneuerten Denkens. Richtiges Denken braucht Glauben, ist dann der letzte Punkt. So. Nochmal. So, was ist Denken? Denken ist grundsätzlich ein innerer Dialog, und das wird uns auch im Römer 2 Vers 5 beschrieben, wo Paulus nämlich sagt, und, sie beweisen damit, dass in ihr Herz geschrieben ist, was das Gesetz fordert, zumal ihr Gewissen es ihnen bezeugt, und jetzt kommt's, dazu auch die Gedanken, die einander anklagen oder auch entschuldigen. Wir sehen hier also, dass wir beim Denken einen inneren Dialog führen. Und was jetzt durchaus sehr wichtig ist, ist, sich bei seinem eigenen Denken mal zuzuhören und aufmerksam zu werden, wie dieser Dialog abläuft. Also wer sich beim Denken sozusagen einmal wirklich zuhört und aufmerksam ist, wird diesen Dialog auch bemerken, weil das ist sowas Alltägliches, dieses Denken. Das läuft die ganze Zeit ab, dass das schon fast unbewusst funktioniert. Und der Punkt ist, dass wir uns das bewusst machen müssen, wie und was wir denken, in welchen Situationen. Denn dieser Dialog ist steuerbar. Also es ist nicht so, dass wir diesen inneren Dialog, wenn wir einmal aufpassen, ausgeliefert sind auf Gedeih und Verderb, und denk halt an Schmarrn, gell, dann kann ich auch nichts machen. Sondern wir können diesen Dialog unbedingt steuern. Und leider ist es tatsächlich so, dass um die Möglichkeit, diesen Dialog zu steuern, nicht sehr viele Menschen Bescheid wissen oder sich nicht bewusst machen. Und das gereicht ihnen oft zum Nachteil, gerade Christen, weil sie einfach nicht durch das richtige Denken, durch die, sage ich mal, Überwachung des inneren Dialoges falsch denken und dadurch auch falsch handeln. Unerneuertes Denken, erneuertes Denken. Wir haben die Wahl. Knüpft darauf an, diesen inneren Dialog sich klar immer wieder bewusst zu machen, und dadurch haben wir die Wahl. Und dazu ist grundsätzlich zu sagen, und daran wird niemand zweifeln, dass Gott unsere Gedanken kennt. Das ist jetzt der geistliche Punkt, der erste geistliche Punkt, den ich wirklich da mit hineinbringen möchte. Gott kennt unsere Gedanken. Das ist schon mal interessant, dass er jetzt nicht uns Gedanken einimpft per Spritze, zu sagen, oh Gott, jetzt denkst du nur noch das, was ich denke. Das war eigentlich gar nicht schlecht. Das hat nur ein Problem, dass wir einen eigenen Willen haben. Aber ganz kurz noch, um das zu bestätigen, dass Gott unsere Gedanken kennt aus der Schrift, dass ich mir das also nicht einfallen lasse. Da findet man also x Bibelstellen, also da ist die ganze Schrift davon voll. Aber ich habe jetzt 2. Chroniker 6,30 mal rausgenommen, denn du kennst die verborgenen Gedanken der Menschen und siehst ihnen ins Herz. Also vor Gott ist es komplett offenbar, was wir sind und was wir denken. In 1. Chronik 28,9, denn Jahwe, also Gott, der Herr, erforscht alle Herzen und kennt unsere geheimsten Gedanken. Also es gibt anscheinend nicht so geheime Gedanken, das sind die, die wir aussprechen. Und dann gibt es ganz geheime Gedanken, da sagt Gott, was. Aber Gott kennt das durchaus. Da wir eben in Gottes Ebenbild geschaffen sind, im 1. Mose 1,27, und einen freien Willen haben, haben wir auch die Wahl, wie wir denken. Das heißt, welchen Gedanken wir in unserem inneren Dialog folgen wollen. In Jeremia 18,12 steht, aber sie sprachen, daraus wird nichts. was auch immer Gott ihnen da aufgetragen hat. Wir wollen nach unseren Gedanken wandeln und ein jeglicher tun nach Gutdünken seines bösen Herzens. Ja, in dem Fall ist es ein Negativbeispiel, kann auch positiv sein, kommt dann auch. Nur der Punkt ist hier, den ich machen will, die Menschen damals sind einfach ihrem inneren Dialog gefolgt, ohne ihn entsprechend zu reflektieren. In Jesaja 65,2 sagt Gott, den ganzen Tag streckte ich meine Hände aus nach einem widerspenstigen Volk, das den eigenen Gedanken nachläuft und auf einem unguten Weg geht. Also man kann seinen eigenen Gedanken nachlaufen und das macht man durchaus dann, vor allem wenn man diesen, ich reite wieder darauf rum, diesem inneren Dialog nicht entsprechend, sage ich mal, selbstkritisch gegenübersteht. In der christlichen Terminologie sprechen wir jetzt von erneuertem und unerneuertem Denken. Die zitierten Schriftstellen zeigen eindeutig ein unerneuertes Denken, welches sich nicht um die Belange und Weisungen Gottes kümmert und sich so seines eigenen Segens beraubt. Das, glaube ich, brauche ich nicht kommentieren, das ist relativ klar. Ein weiteres oder anderes positives Beispiel, jetzt positives Beispiel, finden wir in Psalm 19,15, wo David sagt, mögen die Worte, die ich sage und die Gedanken, die ich fasse, dir gefallen, Gott oder Jahwe, mein Fels und mein Erlöser. Also wir haben die Wahl jetzt, Gedanken auch zu fassen und ihnen zu folgen, die jetzt Gott gefallen oder die, wenn sie Gott gefällig sind, auch eben für uns sehr, sehr, sehr gut sind. Denn wir dürfen nie vergessen, das, was wir denken, sprechen wir und was wir sprechen, handeln wir auch. Also entsprechend, wie wir sprechen, handeln wir auch so. Der Punkt ist, dass wir eben verantwortlich für unsere Gedanken und für die Erneuerung selbiger sind. Das macht Gott nicht für uns. Wie die Wirkkette der ganzen Angelegenheit ist, kommt später dann. Aber nach der neuen Geburt sind wir nur geistlich, nur in Anführungsstrichen, also man, das ist die überhaupt die Basis, geistlich wiederhergestellt. Alles andere ist mit unserer Aufgabe. Dass wir mit unseren Gedanken dem Reich der Finsternis ausgeliefert sind und wir gar nicht anders können, als schlecht oder negativ zu denken, ist schlichtweg nicht wahr. Das heißt also, wir sind nicht ausgeliefert. Wir haben die Wahl, den Punkt mag ich ganz klar machen, zu sagen, okay, wir haben die Wahl. Also nicht so, dass es treibt uns da und es treibt uns dort. Wir müssen es wählen und auch entscheiden. Sonst würde Jesus nicht sagen, Matthäus 9,4 sagt Jesus, und er durchschaute, was sie dachten, und er sagte, warum gebt ihr so schlechten Gedanken Raum in euch? Aha. Also auch den Pharisäern hat er da schwerst ins Gewissen geredet. Es liegt also an uns, welchen Gedanken wir Raum geben und welchen nicht. Also Jesus korrigiert hier die Pharisäer scharf das Denken der Pharisäer oder unser Denken auch, in dem Fall der Pharisäer, gibt hier eindeutig Aufschluss, wo die Pharisäer oder eben wenn wir unser Denken überprüfen, gibt es uns eindeutig Aufschluss, wo wir mit Gott stehen. Ja, wo wir sind mit ihm. Denn in Sprüche 27,19 sagt Gott, im Spiegel des Wassers erkennst du dein Gesicht, dein Angesicht. Im Spiegel deiner Gedanken, aber dich selbst. Wir müssen unserem inneren Dialog zuhören. Also, machen wir weiter, erklärt sich gleich. In Matthäus 16,8 bemerkte Jesus wieder, was sie beschäftigt, und er sagte, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt, ihr Kleingläubigen? Das heißt, auch die Freunde und Nachfolger Jesu haben sich Gedanken gemacht und sie waren halt in dem, was sie dachten oder wie sie bereit waren zu denken, auf einem Level, wo Jesus sagt, ihr Kleingläubigen. Ja, also sie haben jetzt ihr Gedankengut schon zum Teil erneuert gehabt, aber eben nur bis zu einem gewissen Level. Also wir sehen auch hier, wo die Freunde Jesu stehen, nämlich im Kleinglauben. Der Zusammenhang von Denken und Herz. Also der Punkt, den wir jetzt besprochen oder kurz abgehandelt haben, ist die Verantwortlichkeit unsererseits, unser Denken zu überwachen und zu erneuern. Unbestritten ist, dass Gott uns liebt und unser Bestes möchte. Das heißt also, wenn wir die Gedanken, die uns Gott in seinem Wort zur Verfügung stellt, annehmen und ihnen auch folgen, und zwar konstant, gibt es diesen Prozess oder diese Erneuerung. Und das hängt jetzt eben sehr, sehr, sehr stark mit unserem Herz zusammen, mit unserem inneren Menschen. So, man kann sich fragen, wo Gedanken eigentlich denn ursächlich herkommen. Im Grunde entspringen sie unserem Herzen bzw. werden von dort stark beeinflusst. Im Lukas 5,22 sagt Jesus wieder, also Jesus hat es wirklich gespürt, gemerkt, wie auch immer, was die Leute denken. Also ob ihre Gedanken jetzt genau gewusst habt, gewusst Wort für Wort, weiß ich nicht, ist ja auch nicht so wichtig. Aber er merkt es und er sagt immer wieder, in dem Fall auch, was denkt ihr in euren Herzen? Aha. Jesus sagt an anderer Stelle auch, dass aus dem Herzen die Dinge kommen, die den Menschen wirklich unrein machen. Oder positiv gesehen auch rein machen. Also das wollen wir nicht zu negativ sehen. In Sprüche 4,23 steht, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Hier sehen wir wieder, dass das Herz eine zentrale Funktion hat. Denn ein krankes Herz bringt kranke Gedanken hervor und ein gesundes Herz bringt gesunde Gedanken hervor. Die Gedanken laufen in unserem Verstand ab, welche sich in unserem menschlichen Geist, ja in unseren Herzen befinden. Das Entscheidende ist, dass wir uns, also unser Geist, unser Herz und somit auch unsere Gedanken unter die Herrschaft des Heiligen Geistes stellen. Letzten Endes unter die Herrschaft des Wort Gottes, weil wir brauchen ja Gedankenfutter entsprechendes zu sagen, ja, was denke ich denn jetzt eigentlich? Was soll mein innerer Dialog Tag für Tag so machen? Ja? Und wir sollen eigentlich den ganzen Tag über sein Wort nachsinnen. Ist natürlich schwierig, wenn wir arbeiten müssen, aber ich sage euch, es geht. Immer wieder hast du die Möglichkeit, kurz Kontakt zum Herrn herzustellen, zu sagen, hey, danke dafür oder was würdest du jetzt machen oder was sagt die Schrift? Also diesen inneren Dialog der Herrschaft des Heiligen Geistes zu unterstellen, das heißt des uns geoffenbarten Wortes oder vielleicht auch einer ganz persönlichen Offenbarung Gottes, die aber immer wieder mit seinem Wort übereinstimmen sollte. Nun gut. Denn im Kampf zwischen dem Heiligen Geist und unserem Fleisch geht es um die Herrschaft über uns. Das ist richtig. Hier geht es darum, eigentlich wieder der Punkt, dass wir unseren inneren Dialog klären müssen und sagen, okay, auf welcher Seite befinde ich mich jetzt gerade? Was denke ich? Denke ich Gedanken des Segens, meinen inneren Dialog damit entsprechend füttern und positiv gestalten? Denkens. Erneuertes Denken geschieht, so wie es Jesus dem Pharisäer Nikodemus repariert, es muss komplett erneuert werden. Also neuer Motor, put, fangen werden und vollzogen werden. Das ist jetzt auch wiederum ein Werk Gottes, was heißt wieder Menschen, nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Also diese Wiedergeburt, diese vollkommene Erneuerung des inneren Menschen passiert nur durch Glauben und das ist eine Gabe Gottes. Und ich bin mir sicher, dass Gott es den Menschen gibt, die wirklich danach fragen und danach verlangen. Zusammengefasst gesagt ist die Grundlage richtigen Denkens die Wiedergeburt und der Glaube. Das ist die Basis. Also das ist der unterste Grund. Im Hebräer 11,6 steht, aber ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Das heißt, Gott möchte uns belohnen. Reinhold hat es vorhin gesagt, Gott liebt uns mit jeder Faser seines Herzens. Und auch wenn wir das oft nicht so empfinden, weil wir in Umständen stecken, da wird nachher dann der Bernhard gleich was dazu sagen, so ist es doch so, weil wir hier sozusagen im Exil leben. Und nur eine gewisse Verbindung in die eigentliche Heimat haben, die wir natürlich ausbauen müssen mit der Hilfe Gottes. Aber doch leben wir im Exil und wir müssen einiges aushalten und wir müssen einiges, das ändert aber nichts daran, dass Gott uns definitiv liebt und auch hier uns segnen möchte und all das geben möchte, was wir brauchen, für das er uns berufen hat auf dieser Erde. Ich hoffe, das Deutsch stimmt so ungefähr. So. Wir sehen, dass die Wirkungskette folgendermaßen ist. Ein wiedergeborener Geist, also diese Herzenserneuerung, was nun fähig ist, Gott zu vertrauen und was jetzt nichts anderes ist, als zu glauben. Also Gott zu glauben heißt, ich vertraue ihm. Ich vertraue ihm einfach. Gott sagt, dass es so ist und es ist so, wie er sagt. Fertig. Das ist die Basis, nämlich seine Gedanken uns eigen werden zu lassen. Das heißt, das ist eigentlich dieses Vertrauen zu Gott, was wir haben, ist die Basis, dass wir seine Gedanken wirklich annehmen und auch in unserem inneren Dialog den Vorrang geben und dann danach auch sprechen und danach auch handeln. 2. Korinther 10,5 sagt unter anderem, und dann heißt es, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. Das heißt, also wenn ich irgendwas denke, was total gaga ist, dann muss ich das wirklich dekodieren und sagen, okay, das ist jetzt einfach Quatsch. Was sagt das? Was sagt Jesus? In dem Fall nehme ich das schon gefangen in den Gehorsam gegen Christus. Hört sich so geistlich an, ist aber ganz praktisch. Und sagt, nö, also du Gedanke hast jetzt mal hier keinen Platz. Wie war das früher bei hinstellen, standrechtlich erschießen, gell? War noch das aber, diesen Gedanken. Genau, nehmt diesen Gedanken und das schießt ihn. So, dieser Vorgang des Gehorsamsnehmen der Gedanken in Christus ist jetzt die Voraussetzung überhaupt dafür, dass in Römer 12,2 wir uns nicht dieser Welt gleichstellen sollen, sondern uns durch die Erneuerung unseres Sinnes, also unserer Gedanken, praktisch erneuern, also umwandeln, damit wir prüfen können, was Gottes Wille ist. Und jetzt kommt es, das ist sehr, sehr genial, steht so nebendran, nämlich was? Das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Also was will Gott für uns? Das Gute, er will das Wohlgefällige und er will das Vollkommene für uns. Ja, er sagt es nicht, passt schon so ein bisschen was und ja, vollkommen muss es nicht sein. Nein, nur wir müssen Gott da wirklich vertrauen. Und dazu, das sind diese Wechselwirkungen, brauchen wir einen erneuerten Verstand, ein erneuertes Denken, was wiederum auf der Fähigkeit des Glaubens und des Vertrauens Gottes, ihm den Vorrang gibt. Dann sind wir fähig, auch das zu erleben, was er für uns hat. Unser erneuerter, wiedergeborener Geist ist somit fähig, durch das richtige Denken eine komplette Wesensveränderung zu bewirken. Und das mahnt Gott auch immer wieder an. Also Gott mahnt in seinem Wort andauernd, und nicht nur Gott, sondern dadurch auch der Herr Reinhold und der Herr Adner, diese Wesensveränderung, das heißt die Frucht des Geistes hervorzubringen. Ja? Denn dieser Prozess ist eben auch nötig, um die Frucht des Geistes zu entwickeln. Denn wenn ich falsch denke, werde ich keine Sanftmut und das altdeutsche Wort Keuschheit, also eine gewisse durchaus wichtige Enthaltsamkeit, und zwar nicht nur von den Damen dieser Welt, sondern auch von zu viel Alkohol etc., werde ich nicht umsetzen können, weil ich einfach mich nicht auf die Spur begebe. Na gut. In Galater 5,22 ist die Frucht des Geistes beschrieben. Die ist Liebe, die ist Freude, die ist Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut. Ja, wenn ich meine Gedanken nicht erneuere und aber ich sage, die da drüben vom Nachbarn, die schaffe ich gut aus. Gell? Und so, ja, dann kriege ich ein Problem mit Punkt 1, 2, 3, 4, 5, mit Punkt 7, mit der Treue. Ja. Und wenn ich die ganze Zeit sage, ist die Arbeit, die ist so blöd, die ich habe, das ist nichts. Da mag ich gar nicht rein. Ja, das ist leider nicht der richtige Gedanke, um eine gewisse Freude zu empfinden. Es mag sein, dass die Arbeit nichts ist, das ist richtig. Ja. Nur dann bin ich herausgefordert, meinem inneren Dialog zu folgen, zu sagen, Moment, was sagt jetzt Gott eigentlich da dazu, wenn mein Kollege ein Depp ist, was mache ich jetzt? Ja, das kann ja wirklich sein, entschuldigt diese harte Wortwahl, dass der Kollege nicht der Menschenfreund schlechthin ist. Aber wie gehe ich mit ihm um? Da gibt Gott uns Weisheit. Der so erneuerte innere Mensch sucht von Herzen nach Gott und nach seiner Nähe, weil er weiß, dass es dort das gibt, was uns eigentlich weiterbringt. Und jetzt kommt der Prozess in Gange, weil nämlich, wenn ich weiß, dass Gott für mich gute Dinge hat, weil ich weiß, dass er einen Plan hat für mich, weil ich weiß, dass er das, ja, unser Bestes möchte, werden auf einmal seine Ziele vorrangig. Das heißt, das ist jetzt nicht so nebenbei, weil ich sage, naja gut, ich gehe in die Kirche und habe mich auch bekehrt und schaue, dass ich es richtig mache. Das ist ein sagen wir mal, wenn ich Stock 1 bis 10 habe, ist das Keller. Ja? Also da bin ich nicht mehr im Erdgeschoss mit solchen Gedanken. So mag ich das ein bisschen drastisch formulieren. Also der Vorrang der Ziele Gottes kommt dann in den Fokus derer, die ihr Gedenken erneuern. Und das ist das Trachten nach seinem Reich. Das ist nichts anderes, wo Jesus sagt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Also wir sehen, dass auf der Basis des richtigen Denkens, des erneuerten Verstandes, dieser ganze Segensprozess in Gang kommt, den Gott eigentlich für uns hat. Und das Trachten nach seinem Reich wird förmlich selbstverständlich, es wird eigentlich automatisch. Und somit wird auch die Frage nach der eigenen Berufung im Reich Gottes wichtig und es drängt sich förmlich auf, dann zu sagen, Moment, was ist denn wirklich meine Aufgabe? Das wäre jetzt dann so das Nächste, da könnten wir es dann gleich weitermachen, dass man sagt, okay, wie komme ich in die Berufung meines Lebens und was hat Gott wirklich für mich, was anderen dient und vor allem, was mich persönlich als Mensch tief erfüllt und dann einen Unterschied ausmachen lässt gegenüber anderen, die dann vielleicht sogar neugierig werden und sagen, Moment, was ist denn bei dir anders als bei anderen, weil bei dir ist irgendwas anders. Na gut, das ist dann ein anderes Thema. Also ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen durchführen durch diese Struktur der Basis des erneuerten Herzens und des richtigen Denkens auf der Grundlage des Wort Gottes. Und mag wirklich dafür beten, dass jeder Einzelne anfängt, seinen inneren Dialog sich bewusst zu machen und das Wort zu kennen und zu sagen, okay, und wenn er das Wort nicht kennt, dass er sagt, was sagt Gottes Wort ist für diese Situation und diese Situation, dann nachschauen, suchen, Geschwister anrufen, was auch immer. Wir sind breit vernetzt, es gibt Möglichkeiten, es gibt also so gesehen nur Ausflüchte, aber keine wirklichen Entschuldigungen. So gesehen. Amen. Naja, gut. Amen. Vielen Dank.
Gunti, vielen Dank.
So, ganz schön laut hier.
Ja, da musst du dich gewöhnen.
Okay. Vielen Dank, Gunti, nochmal für deine Botschaft. Danke für die kurze Vorrede. David hat eben nie auf die Umstände geschaut, ne? Auf diesen Riesen da, der vor ihm steht und da ist der kleine David. Der hat Gott ganz genau und fest im Blick gehabt in dem Moment. Er hat durch Goliath durchgesehen auf Gott. Und Gott hat ihn mit seinen Augen geführt und hat ihm auch den Arm geführt, die Schleuder und alles. Und indem er das gemacht hat, war der Goliath besiegt. Und David hat in dem Moment eigentlich nichts anderes gemacht, als sich an den Willen Gottes gehalten und exakt den ausgeführt. Er war ein Werkzeug, 100%. Und deshalb ist die Geschichte auch so ausgegangen. Sonst hätte Goliath den David erschlagen mit einem Schnips. So, das nur dazu. Das war jetzt sozusagen eingefügt. Liebe Geschwister, ihr kennt sie alle, die Geschichte von Petrus. Als er Jesus auf dem See Genezareth entgegenging. Matthäus hat sie wie folgt aufgeschrieben. In den frühen Morgenstunden kam Jesus auf dem Wasser zu ihnen. Als die Jünger ihn sahen, schrien sie vor Entsetzen, denn sie hielten ihn für ein Gespenst. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, Herr, wenn du es wirklich bist, lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Komm her, antwortete Jesus. Petrus stieg aus dem Boot und ging Jesus auf dem Wasser entgegen. Als Petrus aber die hohen Wellen sah, erschrak er. Und im selben Augenblick begann er zu sinken. Ein wunderbarer Bericht über Gottes Entgegenkommen, Glaube, Treue und Versagen. Was war passiert? Jesus schaute Petrus an und Petrus nahm diesen Blick auf. Er schaute Jesus fest in die Augen und ließ sich von ihm über die stürmische See führen. Doch in einem Moment, als er diese Verbindung vermutlich nur ein wenig losgelassen, vielleicht seine Beziehung nur ein wenig geteilt hatte, drangen ihm die Umstände, in denen er sich befand, entgegen. Er sah die hohen Wellen, er erschrak und sein Blick lenkte von Jesus weg aufs stürmische Meer. Die Verbindung war gekappt. Petrus hatte sie gekappt. Er hatte sich einen Augenblick nicht vorgesehen und schon war es geschehen. Er begann in den Umständen, die ihn umgaben, haltlos zu versinken. Umstände, das ist die irdische Welt mit all den Dingen, Lebewesen, Menschen und ihren herausfordernden Eigenschaften. Auch unser Fleisch, das heißt unser Körper und unsere Seele mit ihren Unvollkommenheiten und Trieben, ist in dieser Welt und gehört zu den Umständen, in denen wir leben. Was passiert, wenn ich auf die Umstände um mich herum, auf andere Menschen oder auf mich selbst statt auf Jesus schaue? Ich beginne wie Petrus zu versinken in Angst und Sorge, Selbstmitleid, in Überheblichkeit und Arroganz, in Neid, Wut und Aggression, in Süchten jeder Art. Paulus ermahnt uns: Gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubigem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Es gibt so viel Sumpf, in den man versinken kann. Die Welt ist voll davon. Und Jesus warnt uns eindringlich: Passt auf, dass ihr euch weder durch ein ausschweifendes Leben und Trunkenheit noch durch die Sorgen des Alltags vom Ziel ablenken lasst. Sonst wird dieser Tag euch überraschen wie eine Falle, die plötzlich zuschnappt. Denn er wird für alle Menschen auf dieser Welt völlig unerwartet kommen. Bleibt zu jeder Zeit wachsam und betet, damit ihr all das durchstehen könnt, was auf euch zukommt. Dann könnt ihr ohne Furcht vor den Menschensohn treten. Wir sollen vorbereitet sein. nicht überrascht werden. Deshalb heißt es auch, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Klug werden. Was heißt das jetzt? Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir. Das ist die Lösung. Gott vertrauen. Sich an Jesus halten. Ihn nicht aus den Augen lassen. Keinen Moment. Ich sehe immer auf den Herrn. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht falle. Was heißt das praktisch? Sich an ihn halten heißt als erstes und wichtigstes, sich jeden Tag neu und immer mehr mit ihm zu beschäftigen. Sich die Frage, was würde Jesus tun, zur Gewohnheit des Herzens machen und die Antwort darauf in seinem Wort und im Gebet, im Gespräch mit ihm zu suchen. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Jesus betete, lass ihnen deine Wahrheit leuchten, damit sie in immer engerer Gemeinschaft mit dir leben. Dein Wort ist die Wahrheit. Paulus schreibt, wir haben das heute schon gehört, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Ja, richtet eure Gedanken auf Gottes himmlische Welt und nicht auf das, was diese irdische Welt ausmacht. Denn für sie seid ihr gestorben. Aber Gott hat euch mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt, auch wenn das jetzt noch verborgen ist. Wenn wir allein Gott fest im Blick haben, kann uns die Welt nichts anhaben. Erinnert euch an Stephanus. Stephanus aber blickte, erfüllt vom Heiligen Geist, fest zum Himmel auf und sah dort Gott in seiner Herrlichkeit und Jesus an seiner rechten Seite. Ich sehe den Himmel offen, rief Stephanus, und Jesus, den Menschensohn, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite stehen. Jetzt schrien sie ihn nieder, hielten sich die Ohren zu, um seine Worte nicht länger hören zu müssen. Sie stürzten sich auf ihn, sie zerrten ihn aus der Stadt und begannen ihn zu steinigen. Die Zeugen, die daran beteiligt waren, legten ihre Obergewänder ab und gaben sie einem jungen Mann namens Saulus, der sie bewachen sollte. Noch während die Steine Stephanus trafen, betete er laut, Herr Jesus, nimm meinen Geist bei dir auf. Er sank auf die Knie und rief mit lauter Stimme, Herr, vergib ihnen diese Schuld. Mit diesen Worten starb er. Und wenn unsere Knie doch mal ein wenig wackeln, dann sollten wir daran denken, wie die Geschichte mit Petrus auf dem See ausging. Herr, hilf mir, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte: Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt? Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Gott ist immer treu. Amen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.